Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen wieder. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel. Moin Moin und grüß Gott in die Runde. Freue mich wieder über eine angeregte Sendung.
Ja, auf jeden Fall. Die werden wir haben. Wir haben uns das letzte Mal ja mit der Gesundheit des Planeten, aber auch mit unserer Gesundheit beschäftigt. Und jetzt wollen wir mal wieder uns ein bisschen konzentrieren auf unsere körperliche Gesundheit und wollen mal eintauchen heute in die Welt der Aminosäuren. Da haben wir uns drei rausgepickt. Diesmal Arginin, Citrullin und Taurin. Arginin und Citrullin war übrigens auch ein Wunsch eines Hörers oder einer Hörerin, hatte mal vorgeschlagen, ey, ihr könntet doch mal darüber eine Sendung machen oder Episode machen, und das haben wir uns zu Herzen genommen und haben gesagt, ja, machen wir, haben wir vorbereitet und packen aber noch Taurin dazu. Lasst euch überraschen, wird eine ganz interessante Folge heute. Jens, lass uns mit Arginin einsteigen. Arginin, was macht es? Wozu brauchen wir es?
Ja, erstmal haben wir uns drei Aminosäuren ausgewählt, die jetzt nicht so immer auf dem Radar sind von vielen. Arginin, ja, wir müssen ja immer unterscheiden zwischen Protein oder Aminosäuren. Ja, um diesen Begriff auch nochmal zu klären, Proteinogen heißt, da wird ein körpereigenes Protein umgesetzt. Also das, was wir über die Nahrung aufnehmen, ist proteinogen, aber es gibt ja auch Aminosäuren, die sind eben nicht proteinogen, sondern die haben eine andere Funktion im Körper. Die werden also nicht in Hormone und in Gewebe und so weiter umgebaut. Und Arginin ist insofern ganz interessant, weil natürlich die Kardiologie das Thema kennt, denn es hat so ein bisschen zu tun mit der Gefäßsituation und mit der Entspannung der Gefäße. Und deswegen ist diese proteinogene Aminosäure Arginin ist semi-essentiell. Das heißt, wir können sie zwar bilden, aber die Frage ist immer, unter welchen Bedingungen wird das Ganze vielleicht zum Flaschenhals? Also wann brauchen wir vielleicht auch mehr über die Ernährung, über die Nahrung und über unsere Nahrungsquellen, um jetzt diesen Prozess entsprechend zu unterstützen. Wir können Arginin bauen. Deswegen ist es eben auch eigentlich nicht essentiell, aber semi-essentiell sagen wir deshalb, weil unter bestimmten Bedingungen das Ganze eben dann doch vielleicht nicht im Körper in der ausreichenden Menge gebaut werden kann. Wir bauen es aus Lysin und Histidin, und Arginin gehört zu den sogenannten basischen Aminosäuren. Also für die, die sich mit Säure-Basen-Haushalt auseinandersetzen. Jetzt sind Fleischquellen ja per se nicht unbedingt basisch, aber es gibt eben einige basische Aminosäuren. Und ja, diese Aminosäure Arginin, die steckt halt in vielen Lebensmitteln und überraschenderweise eben nicht unbedingt in tierischen Produkten, sondern hier in diesem Fall eben in pflanzlichen Produkten. Und um mal ein paar zu nennen, beispielsweise der Proteingehalt von Buchweizen liegt bei 13,25 Gramm pro 100 Gramm. Und der Anteil von Arginin bei 7,4% von diesen 13 Gramm. Nehmen wir Kürbiskerne. 30 Gramm pro 100 Gramm sind der Proteinanteil von Kürbiskernen, also relativ hoch. Und davon sind 17,6% Arginin. Das gilt auch für Walnüsse. Auch da ist der Anteil relativ hoch, nämlich mit 15,23 Gramm pro 100 Gramm. Und der Anteil an Arginin liegt bei 15 Gramm. Bei Ei, um jetzt mal ein tierisches Produkt zu nennen, ja, als Vergleich, da sind wir bei 12,57 Gramm pro 100 Gramm, aber nur bei 6,5 Arginin. Und vielleicht noch ein zweites Beispiel, Hähnchenbrust als tierische Proteinquelle, 21,23 Gramm pro 100 Gramm und nur 6,8% Arginin. Das heißt, unterm Strich, pflanzliche Quellen liefern deutlich mehr Arginin. Und Arginin hat natürlich multiple Wirkungen, die wir uns jetzt gleich nochmal ein bisschen näher anschauen. Aber vielleicht du wolltest noch was zu, zu einem Nobelpreisträger sagen oder beziehungsweise zu dreien?
Ja, einmal zu einem Nobelpreis wollte ich was sagen. Und zwar, ja, es gab 1998 den Nobelpreis in Medizin. Und zwar haben den drei Wissenschaftler bekommen: Robert F. Furchtgott, Luis J. Ignaro und Ferit Murat. Und die haben den bekommen für ihre Forschungen zu Arginin und Citrullin und auch zu Stickstoff. Also zu Stickstoffmonoxid, NO, kommen wir gleich noch zu, und zwar zu den gefäßschützenden Wirkungen von Stickstoffmonoxid im Herz-Kreislauf-System. Du hast es ja eben gerade schon angesprochen, die Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System. Bevor wir aber da weitergehen, Jens, du hast gerade eben gesagt, Arginin ist semi-essentiell und unter bestimmten Bedingungen kann im Körper vielleicht auch nicht genügend gebaut werden. Bei welchen Themen haben wir denn einen erhöhten Bedarf vielleicht von Arginin? Kannst du dazu auch noch was sagen?
Ich muss ganz kurz nochmal zurückgehen. Ich muss mich ein bisschen korrigieren. Also nochmal zum Festhalten. Arginin gehört mit Lysin und Histidin zu den basischen Aminosäuren, aber es wird hergestellt aus Ornithin und Aspartat. Das habe ich vorhin im Intro leider nicht ganz korrekt gesagt. Und in diesem Zusammenhang, ja, bei dieser Bildung aus diesen beiden Aminosäuren, wenn Arginin gebaut wird, kann eben auch Citrullin entstehen. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Jetzt nochmal deine Frage, Axel.
Genau, wir waren dabei, du hast ja eben gesagt, semi-essentiell, unter bestimmten Bedingungen kann im Körper vielleicht nicht genügend Arginin produziert werden oder selber hergestellt werden. Und jetzt nochmal die Frage halt, also wann haben wir denn, unter welchen Bedingungen haben wir denn eigentlich einen erhöhten Bedarf von Arginin, wenn wir das nicht selber herstellen können und vielleicht als Nährstoff zuführen müssen, als Mikronährstoff?
Naja, wenn es für die Gefäßerweiterung zuständig ist in der Hauptsache, ja, dann weiß der Hörer, hat der Hörer vielleicht schon mal was von Sympathikus und Parasympathikus gehört. Und die Blutgefäße sind ja autonome Muskulatur. Das heißt, unter Stress ziehen die sich zusammen. Das weiß jeder Sportler, dass man ein bisschen diesen sogenannten Vorstandszustand braucht, wenn man ins Stadion rennt. Und dann braucht man auch ein bisschen den hohen Blutdruck. Ja? Der ist jetzt auf Dauer nicht gesund, das ist keine Frage. Aber wenn wir sozusagen in den Kampf ziehen oder auf der Flucht sind, ja, dann brauchen wir auch ein bisschen Körperspannung, dann brauchen wir mehr Herzminutenvolumen, wir brauchen mehr Schlagfrequenz und so weiter. Das heißt, alle Parameter des Herz-Kreislauf-Systems gehen hoch. Und dafür brauche ich mehr Spannung in den Gefäßen, damit das Blut eben deutlich schneller durch die Gefäße auch kursieren kann. Und dann muss sich das System natürlich wieder erholen. So, und dann muss auch die Gefäßspannung wieder runtergehen und dafür wird eben Stickstoffmonoxid gebildet, damit das eben passiert. Und das, da ist natürlich das Thema, wenn Menschen stark unter Strom stehen oder eben auch schon erhöhten Blutdruck haben und praktisch diese Gefäßspannung nicht mehr runterkommt. Und deshalb wird Arginin beispielsweise auch in der Präventionsmedizin genutzt auch als Infusion, um mehr dieser Aminosäuren auch in den Körper zu bringen, um dann praktisch von außen für die Entspannung der Gefäße zu sorgen. Aber dazu muss man natürlich sagen, dass das meiste der Entspannung zwischen den Ohren stattfindet, ja.
Wie immer. Also immer die Einstellung dazu und ein entsprechendes Mindset gehört auf jeden Fall immer dazu. Und du sagst es gerade zwischen den Ohren. Das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn man halt sich entspannen will. Dann ja, dann hilft vielleicht auch mal eine Entspannungsübung und nicht immer nur irgendwelche Nährstoffe, die man da so zu sich nimmt.
Genau, und das ist die direkte Verbindung. Du brauchst dann eben Arginin. Daraus wird dann Stickstoffmonoxid gebildet. Und dieses Stickstoffmonoxid wird dann, oder es wandert praktisch in die Muskeln der Gefäße, in die Muskelschichten der Gefäße. Und dort führt es dann eben zu einem Nachlassen der entsprechenden Gefäßspannung. Hat aber noch ein paar andere Wirkungen, zum Beispiel Hemmung der Thrombozytenaggregation. Also diese berühmte Geldrollenbildung in den Gefäßen, die zu einem Thrombus, zu einer Thrombose führen kann, vielleicht sogar zu einem Herzinfarkt, wenn es schlecht läuft, oder einem Schlaganfall, je nachdem, wo es gerade stattfindet. Und Ja, sorgt eben dadurch auch indirekt für weniger Gefäßplaque, Rupturen und damit in der Summe natürlich auch für weniger Schlaganfälle. Verbessert auch die zelluläre Immunität. Ja, kann also auch die Phagozytose, die sogenannte Phagozytose, steigern. Und was ist Phagozytose? Das ist, ja, vielleicht kennen die älteren Semester hier im Podcast vielleicht noch das Pac-Man-Spiel. Ja, das sind so diese kleinen, gefräßigen Dinger gewesen, die diese ganzen Punkte aufgefressen haben. Und so ähnlich ist das eben hier auch. Ja, hier werden also dann Zelltrümmer beispielsweise abgebaut, Virenbestandteile und endogene Stoffe, die abgebaut werden müssen, werden also alle über Phagozytose abgebaut. Und ja, wenn wir sehr viel Zellabbau haben oder wie soll ich sagen, Zellerneuerung, alte Zellen müssen abgebaut werden oder auch Stoffe, die im Körper ständig als Abbaustoffe entstehen, die auch abgebaut werden müssen oder sogenannte Danger Associated Molecular Patterns, ja, das sind dann so Stoffe, die letztendlich eine Immunreaktion auslösen können. Auch die müssen abgebaut werden. Naja, und hier haben eben unsere Immunzellen diese Phagozytose-Fähigkeit, um, ja, man könnte, wenn man jetzt Gärtner ist, der würde das vielleicht als Häckseln bezeichnen. Ja, also, ne, wenn man irgendwelche abgestorbenen Baumaterialien sozusagen in seinen Häcksler gibt und so ähnlich funktioniert es halt im Körper auch, ne? Dann wird das alles klein gehäckselt und dann wird dann praktisch über diesen Weg entgiftet. Und ja, von daher ist Arginin eine sehr wichtige Aminosäure. Deswegen können wir uns auch nicht zu lange ein Defizit erlauben. Deswegen ist es eben auch nur semi-essentiell oder nicht essentiell. Also wir können es bilden, aber dafür brauchen wir natürlich auch dann wieder andere Aminosäuren, daraus eben Arginin dann in der Menge auch bilden zu können. Und je nach Stresslevel braucht man logischerweise ein bisschen mehr davon.
Ja, lass mich noch kurz ergänzen, weil das ja auch immer ein Stichwort für uns ins unser Lebensstil. Auch da können wir den Argininspiegel quasi regulieren und zwar auch nach unten, also durch Fehlernährung oder auch durch Rauchen wird der Argininspiegel auch gesenkt, also oder mehr verbraucht. Das heißt also, wir haben da Mangelerscheinungen gerade bei Rauchern oder gerade bei Fehlernährung oder auch, wie du sagst, bei Stress. Und deshalb ist es auch wie immer an der Zeit, da mal auch über den Lebensstil nachzudenken, wenn halt solche Themen halt im Vordergrund stehen halt.
Ja, und da gibt es natürlich einen Saboteur, ja, also wenn man sehr viel freie Radikale produziert, ne, zum Beispiel durch Rauchen oder andere Umwelttoxine, auch durch zu viel Belastung, körperliche Belastung, im Leistungssport sehen wir das halt auch ab und zu. Da kann aus dieser Kaskade eben ein wichtiger Metabolit entstehen, der jetzt für die Kardiologie nicht ganz unwichtig ist, der aber eigentlich sehr, sehr unbekannt ist, ja, also den du auch nirgends praktisch in Laboranalysen siehst. Und das ist eine Substanz, die heißt ADMA. Und ADMA wird produziert, wenn es eben sehr viele freie Radikale gibt, wodurch dann dieses Enzym, was dafür verantwortlich ist, aus Arginin dann Stickstoffmonoxid zu bilden, die Stickstoffmonoxid-Synthase, wird dann eben negativ beeinflusst, wodurch dann eben weniger NO produziert wird. NO wird ja auch übersetzt als endothelialer Entspannungsfaktor, ja, denn so ist er auch in der Literatur beschrieben als EDRF. So hat man ihn mal bezeichnet. Daraus ist dann irgendwann Stickstoffmonoxid geworden. Das, was die meisten eben kennen, die sich damit beschäftigen. Naja, und wenn die NO-Synthese runtergeht, dann kann eben eine Menge passieren, nicht nur in den Blutgefäßen. Ne, endothelielle Dysfunktion ist ja ein Thema, dann Aggregation von Blutplättchen, Adhäsion, das heißt, hier können Gefäßproteine dann ja eine Adhäsion mit den Blutgefäßen sozusagen eingehen und dann werden bestimmte Adhäsionsmoleküle frei, die dann praktisch wie so ein Magnet bestimmte Proteine oder auch Cholesterine dann anziehen, wodurch dann wieder Plaquebildung entstehen kann. Aber es erhöht dann auch irgendwann die Inflammationsneigung im Körper. Und durch diese vielen ROS, also Reactive Oxygen Species, also die Sauerstoffradikale, die da entstehen, zum Beispiel durch viel Zigarettenkonsum, die sind dann wieder mitotoxisch. Was bedeutet das? Da werden Mitochondrien abgebaut. Also das, was du als Ausdauersportler, wenn du deinen Marathon unter, ich weiß gar nicht, unter 5 Stunden auf jeden Fall, aber du bist ja eher jemand, der unter 4 Stunden laufen will, dann brauchst du schon mal ein paar Mitochondrien. Ja? Und wenn du die nicht hast oder sie ständig sabotierst, dann wird es halt nichts mit dem Marathon. Dann wird es vielleicht auch nichts mit dem 5000-Kilometer-Lauf. Und was man auch sagen muss, es steigert dann auch den Sympathikotonus. Das heißt, diese Balance zwischen Parasympathikus und Sympathikus kommt dann aus dem Lot. Die Waage hängt dann auf einer Seite immer durch und du fühlst dich halt permanent auch gestresst. Und dieses Molekül ATMA, das wird unter anderem auch dann produziert, wenn wir hohe Blutzuckerspiegel haben, also ständig erhöhte Blutzuckerspiegel. Wodurch dann auch die NO-Synthese runtergeht, mehr ATMA produziert wird, dadurch auch mehr LDLs oxidieren. Ja, und das ist das eigentlich Gefährliche, nämlich die atherogenen LDLs. LDL ist erstmal nichts per se Krankmachendes, sondern es ist einfach nur ein Transportmolekül. Aber es wird dann krank machen, wenn es dann oxidiert. Und wenn es oxidiert, dann können diese oxidierten LDLs eben in den Muskelschichten sozusagen festgehalten werden. Und dann bilden sich irgendwann durch die Infiltration von Makrophagen, können sich dann sogenannte Schaumzellen bilden. Das heißt, die Gefäße werden praktisch von innen aufgepumpt. Und wenn ich die Gefäße aufpumpe, dann wird natürlich der Durchmesser immer kleiner. Logischerweise ist dann die Gefahr größer, dass sich, wenn auch noch Thromben sich bilden, irgendwann mal so ein Thrombus dann an dieser Nahtstelle hängen bleibt. Und wenn das jetzt kleinste Blutgefäße im Gehirn sind, dann nennen wir das Schlaganfall. Und wenn es am Herzen ist, dann ist es irgendwann mal ein Herzinfarkt. Oder in der Lunge ist es dann eben eine Lungenembolie. Und ja, das kann natürlich auf Dauer fatal sein. Aber es gibt, wie alles in der Natur, Lösungen. Es gibt Ansätze, diesen Prozess auch zu blockieren. Und ein Ansatz ist zum Beispiel rote Trauben essen. Ich will jetzt nicht sagen, Rotwein trinken, bis der Arzt kommt, sondern rote Trauben essen ist die etwas bessere Variante, weil wir dort Resveratrol finden. Und dieser sekundäre Pflanzenstoff ist in der Lage, die NO-Synthese wieder in die richtige Richtung zu bringen, aber auch ATMA über ein anderes Enzym. Geht jetzt ein bisschen zu weit. Enzym heißt DDAH, wollen wir es nicht näher thematisieren, aber dadurch kann eben ATMA auch wieder abgebaut werden. Und wenn man ATMA abbaut, dann bauen wir sozusagen auch die endothyliale Dysfunktion wieder ab und den oxidativen Stress und die Fibrosen und die Inflammation etc., sodass wir dadurch sehr viel Einfluss auf viele unterschiedliche Erkrankungsarten haben, wie zum Beispiel in der Augenheilkunde, wenn man an die Retina denken, an renale Fibrose, wenn es um die Nierenfunktion geht, Polyneuropathie, die man kennt als Nebenwirkung praktisch von Diabetes Typ 2 oder auch myokardiale Fibrose, also der Herzmuskel, der dann fibrosiert und dann dysfunktional wird. Und naja, und dann sind wir bei Krankheit.
Ja, aber bevor wir bei den Krankheiten sind, beziehungsweise da gar nicht hinkommen wollen, also Arginin ist quasi für alles oder für vieles sehr gut. Wenn unsere Zuhörerinnen denn und Zuhörer denn jetzt mal sagen, okay, was brauche ich denn? Also wie viel Arginin muss ich denn zuführen, wenn ich das als Supplement zuführen will oder zuführen muss? Gibt es da irgendwelche Werte?
Ja, es gibt Angaben dazu, aber das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie viel du tatsächlich am Bedarf hast. Wie gesagt, ein Teil davon wird immer endogen produziert und den anderen Teil, da würde ich empfehlen, eben eine große Bandbreite an pflanzlichen Eiweißquellen auch zu essen. Ja, um das Ganze eben entsprechend sicherzustellen. Wenn es dann irgendwann mal so in diese Richtung geht, die wir gerade beschrieben haben, dann kann man logischerweise auch ein bisschen nachhelfen mit entsprechenden Supplementen. oder auch mit Infusionen, wenn es sein muss.
Gut, dann Jens, lass uns mal, wir hatten gerade ja auch gesagt, Arginin, dazu gehört auch untrennbar Citrullin. Können wir da noch zwei, drei Sätze zu sagen?
Citrullin hängt sozusagen in dieser Kaskade mit drin, in dieser Bildungskaskade aus den beiden Aminosäuren, aus denen dann Arginin entsteht. Und unter bestimmten D Bedingungen, das sind halt häufig Umweltbelastungen, die da eine Rolle spielen können, wird eben vermehrt Citrullin gebildet. Und Citrullin ist so ein wichtiger Labormarker, um zu verstehen, ist jetzt in den Zellen ein sogenannter Nitrostress, nicht ein oxidativer Stress, davon grenzt sich nochmal der Nitrostress ab, der über Stickstoffradikale sozusagen produziert wird. Und dieser Nitrostress, der kann wirklich fatale Auswirkungen haben, weil der sich überall praktisch in alle möglichen biochemischen Kaskaden einbauen oder dazwischen mogeln kann, sage ich jetzt mal. Unter anderem eben auch in den Serotoninstoffwechsel, der ja wiederum für unsere allgemeine Zufriedenheit im zentralen Nervensystem wichtig ist, wo ja viele heute eben große Probleme haben. Und wenn wir eben ein Serotonin-Problem bekommen, will ich übrigens sagen Mangel, denn hat eigentlich eher zu tun damit, dass Serotonin zu schnell recycelt wird. Ja, und dann wirkt es irgendwann nicht mehr in der ausreichenden Menge an der postsynaptischen Membran im zentralen Nervensystem. Und dann hat man auch nicht unbedingt einen Mangel an Vorläufer-Aminosäuren, um Serotonin zu bilden, sondern man hat eben häufig das Problem, dass dieser nitrosative Stress dazwischen hängt. Und der sorgt häufig dafür, dass eben die Biochemie abdriftet und nicht mehr ausreichend Serotonin gebildet wird, sondern jetzt vermehrt Kynurenin gebildet wird. Und Kynurenin ist wiederum eine Substanz, die dann in Quinolinsäure umgewandelt wird und die ist neurotoxisch. Bedeutet, die kann dann letztendlich mitverantwortlich dafür sein, dass wir Depressionen bekommen. Ja? Und das ist letztendlich ein entzündliches Geschehen, weil das nicht der normale Weg ist, der normale biochemische Weg. Der ist dann von außen beeinflusst, zum Beispiel entweder durch Umweltfaktoren. Ja, nehmen wir mal Glyphosat, was sie jetzt wieder über 10 Jahre verlängert haben, oder andere Umwelttoxine. Oder es kann auch passieren, dass es eben ein Übertraining ist. Ja, das sehen wir auch bei Menschen, die sich extrem belasten. Ich meine, du bist ja so auch so einer, ne, der sich extrem belastet, um jetzt unbedingt ich glaube, Berlin-Marathon steht bei dir an, ja, den dann zu schaffen. Und gut, wir sind jetzt in der Phase, wir haben gerade die EM hinter uns, jetzt kommen die Olympischen Spiele. Auch da neigt man dann im Vorfeld schon zu Überlastung und geht schon erschöpft in diesen Höhepunkt. Und da sollte man eigentlich natürlich erholt sein und nicht mit psychoemotionalen Themen in so einen Wettkampf gehen. Ne?
Ja, okay, also vielen Dank für diese ausführliche Beschreibung. Und ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, achtet ein Stück weit auf eure Ernährung, wie wir es halt auch immer sagen. Also gute Quellen, Nüsse, Hülsenfrüchte. Jens hat es eben erwähnt, was so in Nüssen, auch in Kürbiskernen, was dort sich so an Arginin tummelt. Also achtet dort auf eure Ernährung. Auch rote Trauben haben wir gerade gehört, ist gut.
Nicht zu viel davon, weil dann ist die Fruktosemenge wieder zu hoch. Ne? Dann bist du halt. Aber vielleicht, Axel, da nochmal zur Ergänzung. Wenn jetzt praktisch diese NO-Kaskade, diese NO-Synthetase, also dieses Enzym, was wir gerade genannt haben, wenn das jetzt praktisch überaktiv wird, das kann auch zum Beispiel passieren durch Vitamin B12-Mangel, dann entstehen zu viele Radikale, die Peroxynitrit heißen, also die aus dieser Kaskade praktisch gebildet werden. Und die können dann wiederum mit organischen Strukturen interagieren und dann wirken sie wie Zellgifte. Und naja, dann, wenn jetzt zu viele dieser freien Radikale im Körper und dieser Nitroradikale, so nenne ich sie jetzt mal, im Körper kursieren, dann kann das eben unter anderem zu Energiemangel führen, das kann Schmerzen verstärken, das kann, wie gerade gesagt, Depressionen verstärken, Schlafstörungen verursachen, das kann aber auch die Verdauung beeinträchtigen. Und das passiert eigentlich immer nur dann, wenn der Körper eigentlich komplett überlastet ist. Ne? Und die Überlastung, die braucht dann eben mehr NO. Und NO wird dann interagiert dann mit zum Beispiel Superoxidradikalen, also mit Sauerstoffradikalen. Und dadurch entsteht eben dieses sehr gefährliche Peroxynitrit oder ja, genau, dieses Radikal, was man dann unter anderem messen kann dadurch, dass man die Citrullinwerte misst. Die kann man dann im Blut messen oder auch im Urin. Die sollten in der Norm kleiner als 2,9 Milligramm pro Gramm sein, Kreatinin, oder man kann auch Methylmalonsäure messen. Da gibt es einige Labore, so gerade die naturheilkundlichen Labore, die das entsprechend messen, worauf man dann Rückschlüsse ziehen kann, ob dieser Nitrostress ja, in deinem Körper eine Rolle spielt. Ja, also für die, die sehr gestresst sind, die sich vielleicht im Energielevel auch eingeschränkt fühlen, für die wäre das vielleicht mal eine Maßnahme, das mal zu überprüfen. Kann man über Urin auch selber prüfen. Da gibt es Labore, die Tests halt nach Hause schicken. Und dann kannst du das auch selber durchführen. Und die Maßnahmen unter anderem B12 mal überprüfen. Gerade bei Veganern sollte das sowieso ab und zu mal überprüft werden. Dann B12 supplementieren oder B12-reiche Nahrungsmittel konsumieren. Antioxidantien ist hier ein Stichwort. Ja, also reichlich antioxidative Lebensmittel aufnehmen. Auf der anderen Seite aber auch alles vermeiden, was diese ganzen Kaskaden ja, antreibt. Und diese ganze Radikalbildung antreibt, das sind dann zum Beispiel gepökelte Lebensmittel, ja, wenn wir an diesen ganzen Aufschnittschrott denken, ja, aus den Supermärkten aufreißen und dann irgendwelche Zervelatwurst und na, das gesunde deutsche Frühstück ist hier mal zu nennen. Das können aber auch psychoemotionale Stressoren sein und eben Umweltstressoren. Denken wir mal zum Beispiel an die ganze Kosmetika auch, ja. Ja, die uns überall auf die Haut geben und die natürlich auch Zellstress machen.
Ja, das ist halt ganz vielfältig, was unseren Körper so unter Stress setzt. Und von daher, ja, da draußen einfach für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach, wie gesagt, Lebensstil einfach mal drauf gucken. Und wenn ihr gerade sehr unter Stress steht oder, wie Jens es gerade sagt, mal den Citrullinspiegel einfach mal testen und einfach dann mal ein bisschen schauen, wo kommt es her, wo könnte es herkommen. Da kann man auch selber viel machen, indem man zum Beispiel sich einfach mal so ein kleines Ernährungstagebuch schreibt, einfach mal aufschreiben, was man tagsüber so isst und einfach mal reingucken, wann man wo irgendwelche. Ja, irgendwelche Trigger hat, die einen da halt belasten. Danke dir, Jens, gerade mal an der Stelle für die beiden Aminosäuren. Wir haben aber noch eine dritte Aminosäure in petto. Die hatten wir ganz am Anfang auch erwähnt. Wollen jetzt nochmal auf Taurin schauen. Und Taurin als Aminosäure ist dem einen oder anderen bestimmt bekannt. Gibt es halt einen ganz großen Softdrinkhersteller, der ein Getränk herstellt, das halt mit Taurin zugesetzt wird
Und das Flügel verleiht, ja?
und das Flügel verleiht. Taurin selber kann wahrscheinlich Flügel verleihen. Werden wir gleich was zu hören. Ja, aber die Zusatzstoffe, die da in diesem Getränk drin sind, das Flügel verleiht, die sind in der Kombination mit Taurin eher nicht zu empfehlen. Aber da schauen wir jetzt auch gleich mal rein. Taurin ist nämlich auch eine Aminosäure und da tauchen wir jetzt mal ein und schauen auch mal, wann Taurin entdeckt wurde und warum es eigentlich Taurin heißt.
Ja, das kannst du da gleich ergänzen. Ich steige mal in das Thema ein. Also auch da wieder eine semi-essentielle Aminosäure oder nicht essentiell. Dann wird normalerweise konvertiert aus Cystein. Aber auch da ist wieder der Punkt, unter welchen Bedingungen braucht man denn mehr Taurin? und könnte es hier einen Zusatznutzen geben, zum Beispiel die Supplementierung oder eben durch die Verabreichung bestimmter Getränke die Flügel verleihen. Das muss dann jeder Hörer für sich selbst entscheiden. Aber Taurin erstmal ganz nackt dargestellt ist eine Mitostimulanz. Was heißt das? Es stimuliert die Bildung von Mitochondrien. Und jetzt sollten wir natürlich nicht zu passiv werden und denken, ja, wir brauchen uns nur noch hinlegen und ein bisschen Taurin trinken und ein bisschen IHHT machen. Ja, du kennst diese Geräte, die setzt man auf und dann kannst du so bei, was weiß ich, 2000, 2500 Metern so ein bisschen Höhenluft schnorcheln. Und das ist auch eine Mitostimulanz, genauso wie Ausdauertraining auch eine Mitostimulanz ist. Aber hier könnte man das vielleicht noch zusätzlich ergänzen. Weil 1 und 1 und 1 ergibt ja bekanntlich 3. Das heißt, wenn wir, ne, so einen Booster brauchen für Energie, dann würde hier sicherlich Taurin auch noch einen Zusatznutzen haben, beziehungsweise einen Sinn ergeben. Und es wirkte eben nicht nur Mitochondrien stimulierend, sondern es wirkt als Antioxidant, es wirkt Blutdruck regulierend, es verbessert die Gallensalzbildung, es dämpft die Hepatotoxizität von Umwelttoxinen, die wir ja den ganzen Tag immer aufnehmen, können wir ja gar nicht vermeiden, über Lebensmittel, über unsere Flüssigkeiten, über die Atmung, ne, gerade in Großstädten ein großes Thema. Und ja, es stimuliert auch die Neurogenese, also die Neubildung von Nervenzellen, passiert die Blut-Hirn-Schranke, von daher ist es auch zellgängig, was das zentrale Nervensystem anbelangt. Und wenn man bedenkt, dass Säuglinge einen vier- bis fünffach höheren Gehalt haben, dann kann man ungefähr das Ausmaß von Taurin auch abschätzen. Und dann haben wir noch einen wichtigen Punkt an der Stelle, das ist die Immunkompetenz. Denn Taurin, das zeigen einige Studien, ist auch in der Lage, TNF-Alpha zu hemmen. TNF-Alpha ist eine Entzündungssubstanz, die von Makrophagen produziert wird. Das heißt, auch plattdeutsch gesagt, Taurin ist auch entzündungsdämpfend oder mitregulierend, besser gesagt. Ich nutze ja, wie du weißt, nicht so gerne das Wort Hemmung, weil eine Entzündung sollte man eigentlich nicht hemmen. Und wir brauchen ja eine Entzündungsregulation, ja, damit am Ende eine Entzündung auch sauber abläuft und dann auch aufhört und wir nicht diese ganzen chronischen Entzündungen haben. Denn das, vielleicht hier auch mal an der Stelle nochmal gesagt, hat der liebe Gott oder die Evolution eben überhaupt nicht vorgesehen, dass Entzündungen chronisch werden. Und ja, schauen wir uns um, wie viel Menschen in unserer Gesellschaft an chronischen Erkrankungen leiden. Ja, was macht es biochemisch? Das ist jetzt wiederum auch nicht uninteressant, wenn man so an die Themen Alterung, Seneszenz, Longevity denkt, ja. Es aktiviert nämlich einige Pathways, einige Stoffwechselwege in den Zellen, die zum Beispiel was mit den Mitochondrien zu tun haben, aber die auch was mit der Langlebigkeit von Zellen zu tun haben und vor allen Dingen auch damit zu tun haben, dass eben keine sogenannten Zombie-Zellen entstehen. Ja, Zombie-Zellen sind die Zellen, die praktisch aufhören, sich zu teilen, die aber auch nicht entarten, also die gehen nicht in die Apoptose und gehen in diesen programmierten Selbsttod, sondern die schlummern einfach so blind im Körper und sie haben diesen Nebeneffekt, dass sie immer mehr Entzündungsmediatoren produzieren und deswegen sprechen wir mit zunehmendem Alter auch von Entzündungsaltern. Ja, und das sind diese Anhäufungen von vielen, ja, inaktiv kann man nicht sagen, die sind schon noch aktiv, aber sie sind destruktiv, diese Zombie-Zellen. Und deshalb sollte man dafür sorgen, dass die erst gar nicht entstehen. Und da hilft uns dann beispielsweise Taurin. Aber da helfen uns auch noch andere Kofaktoren wie zum Beispiel Q10 oder auch andere Mikronährstoffe, die wir beispielsweise in der mitochondrialen Medizin finden. Das Gute ist, dass Taurin auch die Lipidperoxidation hemmt. Das hatten wir ja gerade das Thema oxidierte LDLs, die wir dringend vermeiden sollten, wenn wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen vermeiden wollen. Und Inhibierung der Oxidation von Lipiden ist immer eine gute Idee. Ja, man muss vielleicht auch noch ergänzend sagen, dass Taurin gerne mit Magnesium zusammenwirkt. Deswegen haben einige Supplementehersteller auch das praktisch zusammengebaut, Magnesium und Taurin. Und dann hat es eben auch noch die typischen Magnesiumwirkungen werden dadurch noch verbessert, wie zum Beispiel eine Arrhythmieverbesserung. Also Leute, die einen unregelmäßigen Herzschlag haben. Oder Schutz vor freien Radikalen in der Retina, wenn man so an die Augenheilkunde, an die Augengesundheit denkt. Ja, und als Anti-Aging-Substanz sowieso. Es wird viel Forschung betrieben auf der Ebene. Und man kann, glaube ich, hier an der Stelle behaupten, dass Taurin alle Zeichen der Alterung positiv beeinflusst. Und wenn wir jetzt an Leistungssport denken, vielleicht für dich auch eine gute Idee zur Vorbereitung auf den Marathon, verbessert die Clearance von Laktat. Ja, also gerade wenn du mal so ein paar Zwischensprints einlegen willst und mehr Laktat in der Muskulatur wird produziert, dann sorgt Taurin für die Clearance, also für den Abbau von Laktat und auch für den Abbau von Inflammation im Muskel. Das ist dann wiederum für die interessant, die halt häufiger also sehr kurze Regenerationsphasen haben. Nehmen wir dann die ganzen Ballsportler, die dann jeden Tag ein Match haben oder alle 2 Tage ein längeres Spiel haben. Für die ist sowas schon interessant. Und für Diabetiker sowieso, ne, weil es unterdrückt auch die Bildung von Verzuckerungsproteinen in den Blutgefäßen. Und vermindert auch wiederum die Bildung von diesen oxidierten LDLs, also für alle, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen vermeiden wollen. Ist das eine gute Idee? Also man kann so festhalten an der Stelle, dass Taurin wirklich eine ganz, ganz breite Wirkung hat auf Herz-Kreislauf-System, auf die Stimulation von Mitochondrien, auf Alterung. Also da kann man wirklich drüber nachdenken, ob man das vielleicht sogar supplementiert.
Ja, auf jeden Fall. Was man nicht tun sollte, Taurin supplementieren als Getränk, das Flügel verleiht. Das wahrscheinlich nicht, weil in der Kombination mit Koffein hat das eine Aufputschwirkung auf jeden Fall. Aber in dem Getränk mit den Flügeln ist natürlich auch ein ganz hoher Zuckeranteil drin und der macht das Ganze natürlich nicht gerade zu einem Getränk, das wir Otto-Normalverbrauchern empfehlen würden.
Aminosäuren spielen eben in sehr, sehr vielen Prozessen eine große Rolle. Und das wollten wir eigentlich heute mit dieser Folge auch mal ein bisschen beleuchten.
Als Ergänzung noch, das hatte ich eben kurz angesprochen, warum es eigentlich Taurin heißt und was du auch gerade gesagt hast, warum Taurin auch so ganz gut erforscht ist und weil es dafür auch viele Studien gibt. Es wurde 1827 zum ersten Mal isoliert und zwar aus einer Galle von einem Ochsen. Und deshalb heißt diese Aminosäure auch Taurin. Aber jetzt auch für jeden, der nochmal ein Getränk mit den Flügeln trinken will, es ist halt nicht tierisch, sondern das Taurin, das dort drin ist, ist eine rein synthetische Substanz, die, wie gesagt, einfach chemisch hergestellt wird und hat heutzutage nichts mehr mit Stierhoden zu tun, wie es oftmals im Netz auch noch im Internet wirklich kolportiert wird, dass das Taurin in dem Flügelgetränk aus Stierhoden besteht. Deshalb sind da ja auch so zwei Bullen drauf auf dem Getränk, aber hat damit nichts zu tun. Nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen, also es ist kein tierisches Produkt.
Da fällt mir übrigens gerade noch ein zu Arginin. Da haben sich auch, und das ist immer spannend, ne, wenn man so ein bisschen in die Historie schaut, das machen wir ja immer in unserem Podcast, bei historischen Figuren, dass da immer sehr viele deutsche Forscher am Werk waren. Ja? Also der berühmte deutsche Forschergeist, auch hier wieder bei Arginin, 1886 haben das deutsche Chemiker aus Lupinenkeimlingen isoliert, Arginin. Es ist wirklich erstaunlich, was wir so alles an die Oberfläche gebracht haben. Und ja, vielleicht müssen wir so ein bisschen wieder auch an diesen Forschergeist appellieren, da wieder stärker aktiv zu werden und wie soll ich sagen, eine neue Erfolgsstory auch zu schreiben.
Auf jeden Fall, wär mal wieder angesagt. Ja, aber was ist heute noch angesagt? Ich glaube, hier in unserem Podcast ist, glaube ich, alles gesagt heute. Wir haben uns mal mit den Aminosäuren beschäftigt. Vielen Dank, Jens. Ich hoffe, dass wir dem Zuhörer oder Zuhörerin, ich weiß es wirklich nicht mehr, der sich die Arginin-Folge gewünscht hat, einen etwas tieferen Einblick geben konnten und noch ein paar Zusatzinformationen auch über Taurin geben konnten und die wirklich gute Wirkung dieser Aminosäuren euch mal da draußen haben nahebringen können. Vielen Dank, Jens, wieder für die Vorbereitung, für das tiefe Wissen, das du uns vermittelt hast. Und vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. Wie immer, bleibt uns gewogen und vor allem bleibt gesund. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao.
Ciao und vielleicht noch einen letzten Satz von mir. Also wer was auf dem Herzen hat, wer eine gute Idee hat, uns immer gerne schreiben. Ja, wir nehmen die Sachen auf. Vielleicht werden sie nicht direkt in der nächsten Woche umgesetzt, aber wir haben eine lange Liste von Themen, suchen auch immer interessante Themen. Manchmal nehmen wir auch aktuelle Themen mit rein, die jetzt gerade in die Zeit passen. Dann schreibt uns, genau. Ihr kennt die E-Mail-Adresse und wir nehmen das eben entsprechend auf und wir werden niemanden unversorgt lassen.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn wir, was Jens gerade sagt, wenn wir nicht direkt beantworten, die Mail oder nicht direkt aufs Thema eingehen, seht uns bitte nach. Wir haben viele Anfragen und wir können die nicht alle beantworten, denn wir haben aber nicht alle direkt beantworten. Wir haben beide noch was anderes zu tun, einen Job. Wir machen das hier nebenbei und hoffen euch trotzdem immer mit guten Informationen zu versorgen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Montag. Ciao, ciao. Tschüss.
Bye-bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.